Der Antichristus im Tempel Gottes. Weil laut 1. Korinther 3, 16 und 17 und 1. Korinther 6, 19 der Körper eines Gläubigen der Tempel des Heiligen Geistes ist, darf man ihn nicht schädigen. Hierzu willige man jedoch ein, so christliche Neinsager, wenn man sich impfen lässt. Denn eine Immunisierung führe zu irreparablen gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod. Wer sie über sich ergehen lässt, sei deshalb des Selbstmordes schuldig und würde dafür von Gott zur Verantwortung gezogen werden. Eine tatsächliche grob fahrlässige, das heißt unüberlegte Selbsttötung bzw. Tötung anderer Menschen, ist es hingegen, seinen eigenen Körper und das Leben anderer zu gefährden, obwohl die Segnungen Gottes in der Medizin einen Schutz ermöglichen würden. Nicht die Impfung, sondern ein solches Verhalten ist unverantwortlich. Vielleicht zieht Gott die frommen Impfverweigerer wegen ihrer fahrlässigen Ansteckung anderer Menschen und dem daraus resultierenden Leid zur Rechenschaft? Möglicherweise blickt er zornig auf Glaubensgemeinschaften herab, die zu Corona-Hotspots werden, weil dort das nüchterne Verantwortungsbewusstsein dem Glauben an seinen übernatürlichen Schutz gewichen ist? Der bereits erwähnte Covid-Divok-Unsinn gibt im Kontext der Deutung von 1. Korinther 3, 16 und 17 und 1. Korinther 6, 19 Aufschluss darüber, dass die religiösen Fingerzeiger in der Impfung das Platznehmen des antichristlichen Geistes im Tempel Gottes sehen. Der Antichristus nimmt also angeblich durch die Impfung in der Gemeinde Gottes Sitz, denn das Heiligtum Gottes sind nicht nur die jeweiligen Körper der Gläubigen, sondern auch ihre Zusammenkunft zum Gottesdienst. Folglich müssen fromme, das heißt nicht geimpfte Christen, die Gemeinden und Hauskreise verlassen, um sich nicht selbst zu beschmutzen und am kommenden Gericht Gottes Anteil zu haben. Nach der Logik der falschen Endzeitpropheten erfüllt sich 2. Thessalonicher 2, 4 durch Corona und den damit zusammenhängenden Maßnahmen. Nicht allein Dämonen, sondern der zu meidende satanische Geist des Antichristus wohnt angeblich in christlichen Gemeinschaften und Einzelpersonen. Wer sich impfen lässt, entheiligt den Tempel Gottes. Dieser abstoßende religiöse Endzeitfanatismus macht die Impfung zur größten Sünde überhaupt. Er führt zur Spaltung der weltweiten Gemeinde Gottes und gefährdet die gesamte Gesellschaft. Die Endzeitfurcht erklärt die heftige Angst und absolute Opferbereitschaft christlicher Impfgegner. Den Boden für diese falschprophetische Erregtheit unerlöster Christen bilden ihre unbiblische Heidenangst vor Satan und ein falsches Gottesbild, das dem rettenden und bewahrenden Gott der Gnade unbewusst die Eigenschaften Satans zuschreibt. Denn der gerechte Gott der Liebe soll ein endlos mit Feuer quälender Höllengott sein, vor dem auch Christen zittern müssen. Die Corona-Zauberei Babylons. Das altgriechische Wort Pharmakon, Heilmittel, Gift, Medikament, psychedelische Droge, kann in Offenbarung 9, 21 und Offenbarung 18, 31 auch als Zauber, Zauberei oder Zaubermittel übersetzt werden. In Offenbarung 18 ist hiermit die Zauberei der als eine Hure bezeichneten großen Stadt Babylon gemeint, die mit ihrer Pharmakia alle Nationen der Welt in die Irre führt. Wie aus dem griechischen Wortstamm herauszuhören ist, stammt von diesem Begriff unser heutiges Wort Pharmazie für die Wissenschaft vom Arzneimittel her. Christliche Verschwörungstheoretiker wie zum Beispiel Ivo Sasek sehen hier einen prophetischen Hinweis auf die Giftmischerei und Zaubertränke, Pharmakon, der heutigen Zeit. Es sei ein inhaltlicher Zusammenhang zu angeblich die menschliche Genetik verändernden mRNA-Impfung gegen Corona gegeben. Dahinter stehe der Geist der Zauberei der satanischen Pharmaindustrie. Der Impfung, genannte neue Zaubertrank Babylons, also die pharmazeutische Giftmischerei, Heilmittelzauberei, dieses verwirrenden Prinzips diene der Unterwerfung der Menschen unter die Diktatur des Antichristus, denn die Impfung enthalte das Malzeichen des satanischen Tiers in Form eines zur Sklaverei und Entseelung des Menschen führenden Nanotech-Chips. Offenbarung 18,23 zeige, so die christlichen Endzeitpropheten, dass die Pharmazie-Zauberei Babylons der Zerstörung der menschlichen Fortpflanzungsfähigkeit diene. In diesem Bibelvers geht es aber um das Gericht Gottes an Babylon für ihren Frevel und nicht um die Wirkung einer von Babylon an die Weltbevölkerung verabreichten Impfung. Die Vermehrung der Menschen ist hier ebenfalls kein Thema. Außerdem zeugt die Deutung der Zauberei Babylons als Pharmazie vom fehlenden Wissen darüber, auf welche Weise die große Hure die Menschen während der weltweiten bösen Stunde der Versuchung in die Irre führen wird, nämlich dämonisch. Okkulte, das heißt rituell im Verborgenen vollzogene, Menschenblutopfer und die aus dem unreinen Kelch Babylons stammende kabbalistische Lehre der Werkmagie werden die Nationen auf übernatürliche Weise in einen rauschhaften Freudentaumel über den neu errichteten herrlichen Jerusalemer Tempel und seinen sich in ihn setzenden falschen jüdischen Messias versetzen. Von Jerusalem aus, genauer gesagt aus dem Bereich des Hauses der Hurerei Babylons, steigert der falsche Prophet durch magisch bewirkte Zeichen diese Euphorie der Menschen, denen er das Malzeichen des Tieres verpasst hat. Durch seinen himmlischen Feuerzauber wird er den weltweit wirkenden Geist des Irrtums stärken. Die verführende Magie Babylons hat also nichts mit Schulmedizin, Chemie oder Pharmazie zu tun. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes unwissenschaftlich. Durch sie soll eine unbändige Faszination für die Brautstadt des Antichristus und ihren Bräutigam geweckt werden. Diese Begeisterung der Menschen wird tatsächlich eine Begeisterung sein, nämlich die Wirkung dämonischer Geister. Für aufgeklärte Menschen ist es selbstverständlich, dass die moderne Pharmazie eine Wissenschaft ist, die nichts mit Okkultismus zu tun hat. Pharmazie basiert auf dem rationalen Wissen über Chemie, Biologie und Physik. Ihre Grundlagen und Anwendungen können empirisch verifiziert werden. Im Unterschied zum harten Drogenkonsum, bei dem eine Öffnung zur Geisterwelt durchaus möglich ist, kann Pharmazie nicht mit Dämonismus und Okkultismus in Verbindung gebracht oder sogar damit gleichgesetzt werden. Es ist absolut absurd, aus dem griechischen Wort Pharmakon für Zauberei abzuleiten, dass die Corona-Impfungen heutiger Tage ein okkultes Werk Satans seien. Ebenso könnte man nämlich behaupten, nicht Acetylsalicylsäure, ASS, würde unsere Kopfschmerzen lindern, sondern irgendwelche im Aspirin wohnenden Dämonen. Nicht Penicilline würden Bakterien abtöten, sondern das im Antibiotikum versteckte Malzeichen des Bösen, 666, wäre hier wirksam, um uns durch seine Heilwirkung zu täuschen und unwissentlich zur Anbetung Satans zu führen. Wer wirklich glaubt, dass Pharmazie Zauberei ist und deshalb eine Impfung von Big Pharma ausschlägt, lebt noch im Mittelalter und kann den Unterschied zwischen Okkultismus und Wissenschaft nicht nachvollziehen. Ein persönliches Wort. Gott heilt auch durch Schulmedizin. Die Annahme der Impfung ist in meinen Augen ebenso eine Segnung für die Menschheit wie die Erfindung und Einnahme von Antibiotika. Hier wirkt Wissenschaft, keine Zauberei. Hier ist Verstand, kein Aberglaube. Ohne die rationale und in ihren Wirkmechanismen nachvollziehbare Wissenschaft, ohne diese Segnung Gottes durch die moderne Medizin, wäre ich vor über 27 Jahren an den Folgen meiner schweren Verbrennungen gestorben. Gott heilt auch durch Gerätemedizin. Er heilt und bewahrt auch durch Impfungen. Und ich bin dankbar für dieses sachliche Denken, das sehr wohl mit einem geistlichen Reifenstand als Christ zu vereinbaren ist. Dies kann selbst jemand verstehen, für den nicht nur ein religiöser Impfwahn, sondern auch die meines Erachtens tatsächliche Zauberei Babylons unwissenschaftlicher Unfug ist. Die Krone des Reiters auf dem weißen Pferd. Die in Offenbarung 6,2 erwähnte Krone des Reiters auf dem weißen Pferd hat nichts mit Corona zu tun. Corona bedeutet auf Latein Krone und deshalb, so wird behauptet, weise dieser erste Gerichtsreiter im Buch Offenbarung biblisch auf den Coronavirus hin. Angeblich läute Gott durch diese Krone, sprich durch die Corona-Pandemie, die letzten Tage der Welt ein. Diese Deutung ist an den Haaren herbeigezogen. Offenbarung 6, die Verse 1 und 2 beschreibt die Weltherrschaft eines Kriegsherrn, der durch seine irdisch-militärische Lufthoheit ein Friedensreich aufrichtet. Seine Regierungsgewalt wird durch eine Krone symbolisiert, die er erhält. Corona wird ihm gegeben, nicht den Menschen. Corona führt hier nicht zum Gericht an ihnen. Der angeführte angebliche biblische Beweis ist auch deshalb ein Trugschluss, weil die Bezeichnung Corona für einen kranzartig aussehenden Grippevirus bereits in den 1960ern existierte und folglich kein spezifisches Endzeitzeichen laut Offenbarung 6, Vers 2 sein kann. Beim Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 6 geht es außerdem nicht um Jesus, wie manche Christen leider irrtümlich annehmen und lehren, sondern um dessen Gegenbild, das ihn nachäfft. Das heißt um den Antichristus, also den falschen jüdischen Messias. Ein Vergleich von Offenbarung 6,2 mit Offenbarung 19,11-16, wo der tatsächliche Messias und seine himmlisch-militärische Kriegsführung beschrieben wird, ist prophetisch wertvoll. Denn die Krone des Anti-Messias ist das Gegenteil der vielen königlichen Diademe auf dem Kopf Jesu. Aus dieser Kontrastparallele kann man schließen, dass es sich bei der Krone des Reiters in Offenbarung 6 ebenso wenig um die Corona-Pandemie handelt, wie die vermutlich stacheligen, zu einer Gesamtkrone ineinander gesteckten Diademe des ebenfalls auf einem weißen Pferd reitenden Jesus in Offenbarung 19 eine weltweite Krankheit symbolisieren. Wie der Kontext beider Bibelstellen zeigt, geht es um militärische Siege, durch die jeweils eine Friedenszeit ermöglicht wird. Die Herrschaft über das falsche Millennium des Feindes, beziehungsweise die über das wahre Millennium Jesu, wird im jeweiligen Autoritätszeichen dargestellt, das sich auf dem Kopf der beiden Reiter befindet. Gehorsamspflicht nur bei guten Machthabern? Die Stimmungslage impfskeptischer Gläubiger wurde im Internet folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun haben. Wir machen uns nicht abhängig von den irdischen Autoritäten. Muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen? Kann man mit Apostelgeschichte 5,29 wirklich eine offenbar biblisch geforderte totale Gehorsamsverweigerung der Gläubigen ihrer Obrigkeit gegenüber rechtfertigen? Falsche Propheten rufen Christen dazu auf, eine angeblich seit 2000 Jahren schlummernde und auf ihre Erweckung wartende Urgewalt zu aktivieren, indem sie sich am drastischen weltweiten Aufbegehren gegen ihre Regierungen beteiligen und den endzeitlichen Kampf gegen das Böse ausfechten. Wird durch ein solches Armageddon das himmlische Friedensreich einer neuen Welt des wahren Christus vorbereitet oder ist die irdische, diesseitige Herrschaft des Anti-Messias das Ziel? Wissen gläubige Menschen eigentlich, woran sie sich in Wirklichkeit beteiligen, wenn sie diesem tatsächlich antichristlichen Aufruf gegen den vermeintlichen Antichristus und dessen System folgen? Und wie sieht es mit der angeblich gottgewollten Gehorsamsverweigerung im Kleinen aus? Sind wir gute Christen, wenn wir den bösen Staat bekämpfen, indem wir uns weigern, Masken zu tragen oder uns gegen Corona impfen zu lassen? Wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, sollte ins Herz nehmen, dass das höchste Lernziel Gottes für die Menschen, der in Freiheit und im Geist der Liebe zu Gott erbrachte, Gehorsam und die Unterordnung unter Autoritäten ist. Dies ist deswegen so, weil Ungehorsam und Aufbegehren die Ursünde des stolzen Satan waren. Durch dessen Empörung wurde die Schöpfung in Chaos, Gottferne und Tod gestürzt. Die unermesslich große Wichtigkeit des Lernziels für uns kann man daran ablesen, dass Gott durch den zum Tod am Kreuz von Golgatha führenden Gehorsam seines Sohns die Auswirkungen des Ungehorsams Adams vollständig beseitigt. In Apostelgeschichte 5,29 steht nichts von Ungehorsam geschrieben, sondern nur von Gehorsam. Man muss den Menschen gehorchen, Gott muss man mehr gehorchen. Es geht in beiden Fällen um Unterordnung und nicht um Aufbegehren. Es geht immer nur um Gehorsam. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns menschlichen Institutionen nicht deshalb freiwillig unterwerfen, weil diese vorbildhaft sind und den Willen Gottes entsprechen, sondern weil Christen darin ihre unbedingte Liebe und ihr Vertrauen Gott gegenüber bezeugen, selbst wenn sie in einer bösen und nicht achtenswerten Gesellschaft leben und persönliches Unrecht an Leib und Leben erfahren. In unserer Unterordnung zeigen wir der unsichtbaren Welt, dass das gottlose und deshalb lieblose teuflische Prinzip der Empörung absolut verworfen werden muss und Satans Saat des Zweifels an der unbedingten Güte Gottes bei uns keinen Fuß fassen kann. Wir erweisen anderen unseren Glauben. Das Vorbild Jesu im Dienst und Gehorsam bis zum Tod soll also dazu führen, dass wir anderen Menschen gegenüber ebenfalls als ein Vorbild in dieser Hinsicht dienen, damit wir dadurch Gottes Ansehen mehren. Wer sich den Direktiven eines direkten Vorgesetzten widersetzt, weil dessen Chef etwas anderes verlangt, bleibt zwar laut Apostelgeschichte 5,29 im höheren Sinn gehorsam, er gehorcht Gott aber nur dann mehr als den Menschen, wenn eine klare göttliche Anweisung besteht, die von den Menschen missachtet wurde. Ist dies beim Tragen von Masken, bei der Impf- und Zertifikatspflicht oder bei der Einschränkung des religiösen Versammlungsrechts der Fall? Steht irgendwo in der Bibel das Gebot geschrieben, einen Mund-Nasen-Schutz nicht zu tragen? Sind Abstandsregeln vom Bösen? Verbietet Gott eine Impfung? Besteht Klarheit darüber? Wird an irgendeiner Stelle im Wort Gottes verlangt, dass christliche Versammlungen in Großgemeinden und nicht in kleinen Hausgemeinden stattfinden müssen? Haben wir hier auf biblische Rechte zu pochen? Steht in Römerbrief 13, Vers 1 bis 7 tatsächlich geschrieben, dass wir der Obrigkeit nur dann gehorchen zu haben, wenn sie konsequent und stetig Gutes belohnt und Böses bestraft, also gerecht ist? Um diese theologische Missdeutung zu entkräften, lassen wir diesen Text für sich selbst sprechen. Man achte bitte darauf, ob hier an irgendeiner Stelle geschrieben steht, dass unsere Unterordnung unter Autoritäten an deren guten Dienst Gott gegenüber geknüpft ist. Römer 13, 1 bis 7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Stimmt es, dass wir, wenn die Herrschenden die Diskussion mit Fachleuten scheuen und so ihre Kompetenz weit überschreiten und angeblich eine Plandemie mit Lügen installieren, dieser schlechten, uns nicht zum Guten dienenden Obrigkeit absprechen dürfen, von Gott eingesetzt zu sein? Wurden diese Politiker also nicht von Gott berufen? Stimmt Römer 13,1 nicht? Lügt das Wort Gottes? Falls Gott die Obrigkeit nicht einsetzte, wird dadurch unsere Gehorsamspflicht ihr gegenüber ausgehebelt? Ist das die Aussage von Römer 13,1 bis 7? In dieser Bibelstelle geht es um den Idealfall von Herrschern. Aus dem Text geht kein Recht hervor, der Staatsgewalt ungehorsam zu sein, wenn sie sich in irgendeiner Form gottlos verhält, es sei denn, sie verlangt etwas von uns, das dem Wort Gottes klar widerspricht. Kann also unsere menschliche Einschätzung der Sinnhaftigkeit und Effizienz von Corona-Maßnahmen darüber entscheiden, ob wir das Recht zum Widerstand gegen den Staat haben oder nicht? Ist ein solcher Widerstand biblisch gerechtfertigt, auch wenn er zivil und gewaltlos zu erfolgen hat, wie von Dr. Lothar Gassmann vertreten? Ich warne hier eindringlich davor, dem Ungehorsam der Ursünde Satans und Adams dadurch Vorschub zu leisten, dass man, scheinbar biblisch und christlich begründet, egoistische Menschenrechte vor Gottes Rechte setzt. Bibelverse wie "Gebt dem Kaiser, was sein ist, und Gott, was Gottes ist" werden aus dem Zusammenhang gerissen und dazu missbraucht, zum tatsächlich von Gott nicht gewollten Ungehorsam dem Staat gegenüber aufzurufen. Durch diesen Trick wird auch darüber hinweggetäuscht, dass der Kaiser ein von Gott verliehenes Autoritätsrecht besitzt, da er von ihm eingesetzt wurde, sodass das des Kaisers im vorliegenden Kontext nicht in einem Gegensatz zu dem steht, was des Gottes ist, nämlich das Herrschaftsrecht über diejenigen, die untergeordnet sind. In unserer Demokratie mag zwar das Volk den Bundeskanzler und politische Vertreter wählen, die sich in allen Entscheidungen ans Grundgesetz zu halten haben, biblisch maßgeblich bleibt aber, dass Gott weltliche Autoritäten ein- und absetzt. Er ist der Souverän über jede Herrschaft und wir gehören ihm, wenn wir im Rahmen seiner Gebote der Obrigkeit dienen, die er bestimmt hat, sei sie gut oder nicht. Wir haben gut zu handeln. In erster Linie müssen wir dies vor Gott und in zweiter Linie in den Augen der uns von Gott übergeordneten weltlichen Gewalt tun. Über deren Handeln wird er im Gericht befinden, nicht wir. Die Liebe zur Wahrheit und die Rettung. Wenn man 2. Thessalonicher 2, die Verse 10 und 11 aus dem Kontext reißt, scheinen diese Verse davon zu sprechen, dass Menschen, die für die Verschwörungswahrheit der Impfverweigerer unempfänglich sind, der Kraft der Verführung Satans unterliegen und als solche, die der Lügenpropaganda der Mainstream-Medien glauben, von Gott gerichtet und verloren gegeben werden. Dieser ungeheuerlichen Interpretation dieses Bibeltextes muss entschieden entgegnet werden. 2. Thessalonicher 2, die Verse 10 und 11. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben. Es ist sehr wichtig, den Zusammenhang dieses Textes zu beachten, um zu verstehen, was hier mit Täuschung, also Betrug, Ungerechtigkeit, Verlorenheit, Wahrheit, Rettung, Irrtum und Fälschung, also Lüge, gemeint ist und ob ein bestimmter zeitlicher Kontext eines besonderen Geschehens existiert, auf den sich diese Begriffe beziehen. Nur so kann nämlich verstanden werden, ob in diesen Versen eine Liebe zur Wahrheit im Allgemeinen gemeint ist oder an einer ganz speziellen Wahrheit festgehalten werden soll, die zur Rettung führt. Außerdem erhält man auf diese Weise Auskunft darüber, was es mit der in 2. Thessalonicher 2, Vers 10 erwähnten Täuschung der Ungerechtigkeit auf sich hat, die offenbar das Gegenteil der rettenden Wahrheit ist. Schließlich sollte beachtet werden, dass es biblisch eine Rettung des äußeren biologischen Lebens gibt, Heilung, Bergung und Bewahrung in Notsituationen, aber auch die Rettung der Seele vor dem Gericht Gottes für die begangenen Sünden des Menschen. Letztere ist allein durch den Glauben an das Evangelium möglich. Es stellt sich also die Frage, was genau in 2. Thessalonicher 2, die Verse 10 und 11 gemeint ist. Nur wenige Verse weiter wird uns die Antwort darauf gegeben, welcher Wahrheit vertraut werden soll, um gerettet zu sein. In 2. Thessalonicher 2, 13 bis 17 heißt es, dass uns Gott Gnade, ewigen Trostes und Hoffnung gegeben hat, denn wir wurden durch das Evangelium dazu berufen, die Herrlichkeit Jesu zu erlangen. An die Wahrheit dieser frohen Botschaft des Geschenkes Gottes müssen wir im Glauben festhalten, um gerettet zu sein. Zur Heiligung durch den Geist und zum Vertrauen auf diese Wahrheit hat uns Gott von Anfang an bestimmt. Bei der fehlenden Liebe zur rettenden Wahrheit geht es in 2. Thessalonicher 2, Vers 10 also um die Ablehnung des Glaubens an die Freudenbotschaft der freien Gnade Gottes. Der hier erwähnte Betrug der Ungerechtigkeit muss demnach eine Fälschung der erlösenden Wahrheit sein. Durch ihn wird man nicht gerettet, sondern geht in die Verdammnis. Die Täuschung Satans besteht also in einem falschen Evangelium der nicht bewahrenden Wahrheit. Der Betrug der Ungerechtigkeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 10 ist aber das Geheimnis der Gesetzlosigkeit aus 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn es geht bei dieser fälschenden Täuschung um das Anti des Antichristus. Dieser Ungerechte setzt sich nämlich nicht nur an die Stelle des wahren Christus, sondern er ersetzt auch den Glauben an die rettende Wahrheit unserer göttlichen Rechtfertigung durch den Glauben an ihn selbst. Das Wesen des Anti-Evangeliums, der nicht erlösenden Wahrheit, ist das Gegenteil der Gnade. Bei ihm geht es um jüdische Werkgerechtigkeit, die der falsche Messias einfordern wird und darin die Gerechtigkeit Gottes aus Gnade verkehrt. Diese Fälschung ist deshalb der Betrug der Ungerechtigkeit, weil sie nicht zur rettenden Gerechtigkeit führt. Wenn Gegner der Maskenpflicht und der Impfung eine Zustimmung zu den von ihnen erkannten Wahrheiten einfordern und diese Bejahung zu einem Kriterium für das Heil und die Gotteskindschaft erheben, künden sie ein antichristliches Evangelium der Werkgerechtigkeit, denn die Ablehnung einer Corona-Impfung ist ein Werk. An diesem Werk und dem Glauben an diverse Verschwörungen und nicht mehr am Vertrauen auf das auf Golgatha vollbrachte Werk Gottes hängt nunmehr die Rettung der Menschen. Diese abstoßende Verdrehung des Evangeliums der Gnade ist eine Beschmutzung aller, die unwiderruflich gerettet sind, weil sie an der Heilstat ihres Herrn festhalten, also gläubig sind. Wer darauf beharrt, dass Christen der endzeitlichen Kraft des Irrtums verfallen, weil sie den Strippenziehern hinter der Politik und den Medien in der Corona-Frage glauben und deshalb verloren gehen, der sollte sich fragen, ob er von der Wahrheit und absoluten Sicherheit der allein rettenden Gnade Gottes jemals ergriffen wurde. Er sollte darüber nachdenken, ob er dieser Wahrheit glaubt und ob er sie liebt. Ebenso wenig wie eine Impfung eine Rettung zum höheren Leben sein kann, retten Wunderglaube, die Ablehnung der Schulmedizin oder der endzeitliche Widerstand gegen eine dubiose Schattenregierung Satans den Menschen. Es mag viele Wahrheiten geben, zum Beispiel, dass 2 plus 3 5 ist, und es ist durchaus wichtig zu wissen, was richtig oder falsch ist, aber man sollte diese Wahrheiten, und sei es die nicht so ganz klare Wahrheit über Corona, nicht mit der Wahrheit des Evangeliums gleichsetzen, denn sonst wird man für den zur Fälschung führenden Irrtum anfällig und empfängt deren verdammenden Geist.